Herzlich willkommen. Schön, dass du den Podcast der FCG München eingeschaltet hast. Sei offen und hör zu, was Gott dir heute sagen möchte.
Schönen guten Morgen, auch so von meiner Seite. Es ist gut, wieder hier zu sein. Es ist gut, dass du hier bist. Es ist gut, dass du in diesen Zeiten Gemeinde suchst. Es ist gut, dass du in dieser Zeit Gemeinschaft mit Gott auch suchst. Es ist, so wie wir in den Gebeten und in den Liedern auch schon ausgedrückt haben, gut zu wissen, dass wir einen Freund im Himmel haben, dass an dem Kreuz Freundschaft Gottes mit den Menschen begonnen hat, dass Jesus diese Freundschaft wollte, die Freundschaft Gottes mit den Menschen wollte und dafür bereit war, alles zu geben, sein Leben zu geben, in den Tod hineinzugehen. Und ich möchte heute über die Freundschaft von Jonathan und David sprechen. Vor allem möchte ich so den Blick auf Jonathan richten, als denjenigen, der ganz wichtige Impulse in diese Freundschaft hineingelegt hat. Und nächste Woche möchte ich über diesen Freundschaftsbund, den beide geschlossen haben, sprechen und dann auch so die Brücke zum Abendmahl schlagen. Ein Freundschaftsbund über den Tod hinaus. So an diesen beiden Sonntagen werden wir uns mit Jonathan, ein bisschen auch mit David beschäftigen, mit dem, was Gott uns gerade zu dem Thema Freundschaft sagen möchte auch. Ich möchte dazu einen Text lesen aus 1. Samuel 18, 1 bis 4. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Und ich werde auf den Jonathan vor allem eingehend schauen, was ist so sein Bild gewesen, mit dem er in diese Freundschaft gegangen ist. Ich möchte davor auch mal ganz kurz beschreiben, was ist das eigentlich für eine Beziehung gewesen, weil da gibt es auch mittlerweile ganz interessante Verständnisse über diese Beziehung dieser beiden und anschließend dann die Brücke schlagen auch zu dem, wie wirklich Gott in Jesus auch unser Freund geworden ist. Und denn diese Beziehung ist so essentiell, die wir zu Gott haben. Das ist nicht etwas, was in irgendwelchen Formen erstarrt ist. Manchmal tut es gut, wenn man gewisse Regeln hat, aber zu verstehen, dass wenn Jesus den Menschen begegnet ist, dass es ihnen immer darauf angekommen ist, die Beziehung zwischen Menschen und Gott wiederherzustellen, und zwar dadurch, dass er gesagt hat, ja, Gott will diese Beziehung mit den Menschen haben. Er will den Menschen als Vater begegnen. Und Jesus sagt ja dann am Ende auch seines Lebens, sagt er den Jüngern ganz bewusst, ihr seid meine Freunde. Ich lese aus 1. Samuel 18, 1 bis 4. Nach diesem Gespräch, David hatte gerade Goliath erschlagen, Saul hatte ihn zu sich gerufen nach der Schlacht, die dann stattgefunden hat, und Saul und David haben miteinander gesprochen. Also nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sich eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. In manchen Übersetzungen heißt es, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Das ist das, was auch so im hebräischen Text steht. Die Seelen der beiden haben sich verknotet, miteinander verbunden, wie durch ein Seil. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Was ist das für eine Beziehung gewesen zwischen den beiden? Und ich werde am Anfang jetzt versuchen, eine Frage zu beantworten, über die bist du vielleicht ein bisschen erstaunt, aber das ist etwas, wenn man ein bisschen sich mit der Beziehung zu den beiden, mit den beiden beschäftigt und auch ein bisschen so im Netz rumschaut, dann wird man unweigerlich auch auf das Statement schließen, die beiden seien homosexuell gewesen. So, die Frage ist, sind Jonathan und David tatsächlich auch eine solche homoerotische Beziehung eingegangen? Wer nach der Freundschaft der beiden im Netz sucht, ich habe das gerade gesagt, der landet unweigerlich auch auf dieses Statement, auf dieses Verständnis. Und in der Tat, wenn man diesen Vers liest, es verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, dann ist das ein enorm starker Ausdruck von Verbundenheit. Oder wenn wir dann lesen, er liebte David mehr wie sein eigenes Leben, dann drückt sich damit natürlich eine enorme tiefe Verbindung, auch eine emotionale Verbindung zwischen den beiden aus. Das ist so. Und ich kann mir jetzt natürlich die Frage stellen, ist das tatsächlich, ist aus dieser Männerfreundschaft auch eine Freundschaft geworden, die tiefer gegangen ist, die in das Körperliche mit hineingegangen ist. Die Frage kann man sich stellen, die ist legitim. Aber ich möchte dem gegenüberstellen, dass dieses Wort lieben in seinem ursprünglichen Sinn eine ganz breite Bedeutungspalette hat. Lieben, sich mögen, das kann Sexualität mit implizieren, ohne Frage. In 1. Könige 11, Vers 1 wird Salomo beschrieben, folgendermaßen: Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter Pharaos, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische und vielleicht noch viele andere mehr. Das sind nicht reine Freundschaften gewesen, die ab und zu mal ins Museum gegangen sind oder Kaffee miteinander getrunken haben, sondern dazu gehört auch die Sexualität, ohne Frage. Das impliziert dieser Begriff durchaus. Aber zu diesem Begriff gehört es auch die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Abraham liebte seinen Sohn Isaak. Auch da wird das Wort wieder verwendet. Und dieses Wort taucht noch in einem ganz anderen Zusammenhang auf. Und es hat durchaus auch eine politische Dimension, kann es haben. Da geht es fast in den Bereich von Bündnissen. In 1. Könige 5, Vers 1 heißt es nämlich: Und Hiram, der König zu Tyrus, sandte seine Botschafter zu Salomo, denn er hatte gehört, dass sie ihn, also das Volk Israel, Salomo, zum König gesalbt hatten und an seines Vaters statt. Denn Hiram liebte David sein Leben lang. Das war ein König, der irgendwo in Tyrus saß, weit entfernt. Und er liebte David. Und da steht das gleiche Wort. So, wir merken, dieses Wort lieben im Hebräischen hat eine ganz große Bandbreite. Es kann viel bedeuten. Es ist nicht nur das Körperliche. Es kann die Liebe Gottes zu den Menschen bedeuten, genauso wie es die Liebe der Menschen zu Gott bedeuten kann. Und jetzt hineinzulegen, ja, die beiden waren schwul, kann man machen. Aber die Bibel gibt das nicht notwendigerweise her. Ich möchte die Perspektive öffnen, dass es hier um eine tiefe, enge Freundschaft von zwei Männern geht, ja. Aber diese tiefe Freundschaft muss nicht beinhalten, dass es um Homosexualität ging. Und ich möchte wirklich, dass wir aufpassen, dass wir uns nicht manchmal so moderne Brillen aufsetzen und in Texte der Bibel etwas hineinlegen, was dort überhaupt nicht steht, was überhaupt nicht gemeint war, was auch aus dem kulturellen Zusammenhang überhaupt nicht beabsichtigt war. Wir hätten es vielleicht gerne so, wenn die Bibel offen und ehrlich diese tiefe Freundschaft beschreibt, diese enge Freundschaft beschreibt, dass dann vielleicht auch noch das Thema Körperlichkeit, Sexualität mit dazukommt. Aber wisst ihr, man kann diese Beziehung zwischen den beiden auch anders verstehen. Jonathan war nämlich durchaus etwas älter. Und vielleicht ist diese Beziehung eher zu vergleichen wie die Beziehung zwischen Brüdern. Vielleicht ist diese Liebe eher wie eine Bruderliebe zu verstehen. Nun weiß ich, dass Liebe zwischen Brüdern, das kann auch Zoff geben. Aber hier neigt sich der Ältere dem Jüngeren zu. Das Verhalten von Jonathan ist nicht völlig ungewöhnlich. Ich habe gesagt, dieses Gespräch, diese erste Begegnung der beiden, sie findet statt kurz nachdem David den Goliath erschlagen hat, Saul David zu sich geholt hat. Und in dem Moment, wo Jonathan den David sieht und er spürt, das ist ein Mann mit einem ganz besonderen Charisma. Wir wissen nicht, ob Jonathan in dem Moment schon gespürt hat, was Gott mit David vorhat. Aber er öffnet ihm eine Tür. Er öffnet ihm eine Tür in die Familie. Jonathan, ein besonderer Freund. Und ich möchte so in ein paar Punkten
beschreiben, worin die Besonderheit dieses Freundes lag. Wenn wir diese Abschnitte lesen ab 1. Samuel 18 bis 20, 23 und darüber hinaus auch sehen, wie die Auswirkungen dieser Freundschaft sind. Wenn man in den Kapiteln vorher liest, was Jonathan für ein Mann gewesen ist, ein Mann voller Energie, voller Tatendrang, der selber mutig gewesen ist, voller Glauben gewesen ist. Und er erlebt diesen David, wie er kommt, gerade Goliath erschlagen. Er sieht das Gespräch zwischen seinem Vater und diesem jungen Mann. Und dann ergreift er die Initiative. Und jetzt müssen wir uns vor Augen halten, Jonathan ist der Höhergestellte. Jonathan ist der Sohn des Königs. Er ist der Thronfolger. Und er ergreift die Initiative, weil er in seinem Herzen etwas spürt. Und er blockt das nicht ab und sagt, warten wir erst mal ab, wie sich dieser Mann entwickelt. Schauen wir mal. Sondern er nimmt ihn auf. Wir haben gelesen, er verschenkt seine Kleider. Da haben da manche draus gemacht, der steht plötzlich splitternackt da. Das sagt die Bibel überhaupt nicht. Er hat seine Rüstung verschenkt, seinen Waffenrock ihm gegeben. Er verschenkt mit der Kleidung seine Persönlichkeit. Er verschenkt letztlich mit dieser Kleidung mit sich selber. Das lesen wir nochmal in 1. Samuel 24. Gibt es eine ähnliche Geschichte, wo wir spüren, die Kleidung zu geben, hat damals bedeutet, ich gebe etwas von meiner Person dem anderen. Er verschenkt sich selber und bindet sich damit auch ganz stark an David. In dem Moment, wo er David die Waffen gibt, das Schwert, den Waffenrock, macht er aus dem Hirtenjungen David einen Soldaten. Das ist ja ganz interessant. Saul, dein Vater, hat ja vorher etwas ganz Ähnliches getan. Nicht? Der David kam an, wer kämpft jetzt gegen Goliath? Und Saul hat das gesehen und hat gesagt, ja, dann geh und zieh hin. Und dann hat er ihm seine Rüstung gegeben. Und das war alles viel zu groß, zu schwer. Der arme Junge hätte überhaupt nicht damit kämpfen können. Stattdessen hat er so seine Schleuder genommen und dann damit Goliath getötet. Aber in dem Moment, wo Jonathan sein Schwert und seine Rüstung gibt, kann aus dem Hirtenjungen wirklich ein Soldat werden. Im weiteren Verlauf, es bleibt nicht bei dieser Begebenheit stehen, die Freundschaft wächst und Jonathan bekommt mit, dass die Feindschaft von Saul gegen David gegenüber, dass auch sie wächst und zunimmt, dass sich ein Hass bei seinem Vater entwickelt. Und so muss David fliehen. Er ist auf der Flucht. Und dann gibt es einen Moment, eine Situation, wo Jonathan den David aufsucht. Er hätte das nicht tun müssen. Er sucht ihn auf und er macht ihm Mut. Der Freund sucht seinen Freund auf und ermutigt ihn. Bestärkt ihn darin, dass auf dir eine Berufung liegt, eine Salbung liegt. Und vergessen wir nicht, derjenige, der den Freund verfolgt, das ist der eigene Vater. Jonathan macht Gott zum Bestandteil dieser Freundschaft. Er sagt in dieser letzten Begebenheit, als sie wieder einen Bund schließen, sagt er, du, vor Gott schließen wir diesen Bund. Vor Gott geben wir uns ein Versprechen, dass unsere Familien nicht schaden sollen, nicht geschädigt werden sollen, dass wir über unsere Familien nicht herfallen, wenn der eine vielleicht nicht mehr ist. Und diese Verabredung treffen sie vor Gott. Gott ist Zeuge ihres Bundes. Gott ist Zeuge ihrer Freundschaft. Und schließlich, und das ist für mich das Eigentliche, worum ich Jonathan wirklich bestaune, ist, er erkennt und akzeptiert Gottes Weg, den er mit David geht, was er mit David vorhat. Ganz anders als sein Vater. Er sieht in David nur den Konkurrenten. Der spürt, auf diesem Mann liegt etwas. Vielleicht spürt er, dass er selber an Punkten versagt hat und Gott diese Berufung wegnimmt, dass er ihm nicht das Königtum genommen hat, sofort entreißt, aber dass aus Saul nicht diese Dynastie hervorgehen wird. Und er sieht in David diesen Konkurrenten. Das sagt er seinem Sohn Jonathan auch. Wenn du nicht aufpasst, dann wird David König werden an deiner Stelle. Und Saul verpasst es sich, Gott zuzuwenden, umzukehren zu Gott. Und so wächst Stück für Stück, Jahr um Jahr, wächst der Hass in diesem Mann. Und Jonathan kriegt das mit. Jonathan bekommt diese wachsende Feindschaft mit. Er bekommt mit, wie Saul in einem Moment den Speer auf David wirft. Der Vater wirft diesen Speer später selber auf den Sohn. Und so muss der Sohn, du musst Jonathan balancieren zwischen der Loyalität seinem Vater gegenüber und dem Freund. Beides, der Vater und der Freund, sind Gesalbte Gottes. Beide sind vom Propheten Samuel gesalbt worden. Er sieht, was mit seinem Vater passiert, und er sieht, was in dem Leben von David passiert. Und jetzt könnte man sagen, Jonathan, da musst du dich entscheiden zwischen den beiden. Und wir könnten vielleicht sogar Jonathan Schwäche vorwerfen, indem er sagt, du entscheidest dich, du lavierst da hin und her, hältst dir vielleicht alle Optionen offen. Aber Jonathan tut einen entscheidenden Schritt, einen ganz wichtigen Schritt. Er verzichtet auf den Thron. Es gibt einen Moment, wo er seinem Freund, dem David, sagt, du bist der, der König werden wird. Und dann will ich der Zweite bleiben. Er verzichtet in diesem Moment auf den Thron. Er verzichtet auf das, was Menschen ihm vielleicht geben wollen. Der Vater will ihm den Thron geben. Aber Jonathan spürt, das ist nicht von Gott. Gott hat einen anderen Plan. Gott hat mit meinem Freund einen anderen Plan. Man könnte sagen, der Freund wird mich einmal überholen. Der wird einmal über mir stehen. Und Jonathan akzeptiert das. Und so schafft Jonathan auf der einen Seite, der Sohn zu bleiben. Er bricht nicht mit dem Vater, er verlässt ihn nicht. Er zieht sogar mit dem Vater in die Kämpfe und schließlich auch in einen Krieg, in dem er sogar selber dann umkommt. Und auf der anderen Seite bleibt er der Freund. Er bricht nicht mit der Freundschaft zugunsten des Vaters. Er bricht nicht mit der Freundschaft, damit er selber auf den Thron kommt, sondern er gibt das aus der Hand, er gibt das hin. Das macht diese Freundschaft von Jonathan so besonders. Er ist der, der die Initiative ergreift, und er ist auch derjenige, der seinem Freund Mut macht, wenn er auf der Flucht ist, wenn er in Schwierigkeiten ist. Und er ist auch derjenige, der verzichtet zugunsten des Plans, den Gott vorhat, und zugunsten dieser Freundschaft. Und ich sehe da einen großen Ansporn für unsere Freundschaften. Und das Erste ist, was ich dir sagen möchte, ist, wir können nicht mit allen Menschen so eng befreundet sein, wie wir das hier in dieser Geschichte lesen. Das ist auch nicht das, was die Bibel sagt. Wir können nicht diese tiefen, engen Freundschaft mit allen möglichen Menschen haben. Das würde uns überfordern. Aber wir brauchen solche Freundschaften. Wir brauchen solche Beziehungen. Ich sehe hier, dass Freundschaft Einsatz erfordert. Freundschaft beginnt, und Annika hat das eingangs schon gesagt, sie beginnt mit einem ersten Schritt. Und Jonathan tut diesen ersten Schritt, er geht auf David zu. David hätte das nicht tun können. Er war der einfache Hirtenjunge in dem Moment. Er hatte mal gerade eine große Tat begangen, aber das war es dann auch schon. Aber Jonathan geht auf ihn zu, mit Mut, und er verschenkt sich selbst. Und tiefe Freundschaften werden nicht entstehen können, wenn wir nicht selber auch mutig in diese Freundschaften hineingehen und auch von uns selber etwas hineingeben, von uns selber etwas abgeben, so wie Jonathan das getan hat. Gute Freundschaften sind wie ein Schutz. Gute Freundschaften ermutigen, so wie David auf der Flucht von Jonathan ermutigt worden ist, beschützt worden ist. Jonathan hat versucht, Saul umzustimmen, für David bei Saul, bei seinem Vater zu werben. Auch das ist für mich ein Zeichen von einer guten Freundschaft. Sie bezieht klare Positionen für den Freund. Sie klammert Schwierigkeiten nicht aus. Freundschaft bringt Menschen weiter, habe ich mir notiert. Jonathan ist derjenige, der David so gut es geht fördert. Er gibt ihm die Rüstung und auch als es schwierig wird, lässt er David nicht einfach hängen, sondern er ermutigt ihn. Freundschaft bringt Menschen weiter. Und ich glaube, auch wir brauchen Freundschaften, wo wir andere Menschen weiterbringen und wo auch wir selber erleben, dass uns Menschen weiterbringen. Und ich bin dankbar, auch wenn ich so in mein Leben hineinschaue, wo Menschen sind, die etwas in mein Leben hineinlegen, die mich weiterbringen, die mir vielleicht unter die Arme greifen, wenn ich es brauche. Und umgekehrt, wenn ich selber spüre, da ist eine Freundschaft, in der ich jemanden schützen kann, in der ich aber auch jemanden weiterbringen kann. Etwas aus der Lebenserfahrung, aus der Beziehung mit Gott jemandem anderen mitgeben kann. Das macht Freundschaft aus. Und eine gute Freundschaft hält, auch wenn sich Beruf und Leben verändern. Wenn sich plötzlich Unterschiede auftun. Wenn man plötzlich merkt, da ist jemand, fährt jemand gerade so auf der Überholspur des Lebens. Schwebt vielleicht in so ganz anderen Sphären. Und trotzdem spürt man, Freundschaft kann halten. Freundschaft ist nicht gebunden an gemeinsamen Erfolg. Freundschaft überbrückt, wenn sich Unterschiede auftun. Der eine bekommt vielleicht sogar, was der andere nicht hat und was der andere aber gerne hätte. Und trotzdem kann Freundschaft halten. Und die Freundschaft von Jonathan und David, sie hält. Sie hält auch deshalb, weil Jonathan daran festhält. Jonathan, ich habe es gesagt, hat auf den Thron verzichtet. Der Thron sollte nicht zwischen ihm und den beiden stehen. Der Thron sollte auch nicht zwischen Gott und Jonathan stehen. Und so hat er verzichtet auf seine Zukunft. Ich möchte zu dem letzten Gedanken kommen, auf die Freundschaft, die Gott mit uns hat. Jesus zeigt uns, dass Freundschaft ein Schlüssel für Jüngerschaft ist. Wenn Jonathan schon so ein Freund sein konnte, wie viel mehr kann dann Gott ein solcher Freund sein? Jesus sagt in Johannes 15, in den Versen 11 bis 13 folgendes, und der eine oder andere kennt diese Verse, aber ich möchte sie bewusst so in diesen Zusammenhang setzen. Ich habe euch gesagt, und Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, ich habe euch das gesagt, damit auch ihr von meiner Freude erfüllt werdet. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Vers 12. Mein Gebot an euch lautet, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und jetzt Vers 13. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und Jesus nennt seine Jünger nicht Sklaven, sagt er, sondern ich nenne euch Freunde. Und für euch gebe ich mein Leben hin. Jesus gab sich hin, er verließ seinen Thron, so wie Jonathan auf seinen Thron verzichtet hat. Jesus gab sich uns hin, so wie Jonathan dem David seine Rüstung gegeben hat. Jonathan hat dem David seinen Mantel gegeben. In Jesaja 61, Vers 10 heißt es, laut frohlocken will ich über den Herrn, jubeln soll meine Seele über meinen Gott, denn er hat mich in Gewänder des Heils gekleidet, mir den Mantel der Gerechtigkeit umgelegt wie einem Bräutigam. Wie einem Bräutigam. Ich möchte das mal so übertragen, der Mantel, den Jesus uns gibt, das ist dieser Mantel der Gerechtigkeit. Der Mantel, den Jonathan dem David gibt, ist mehr als nur ein Kleidungsstück, das in der Kälte Wärme hält, sondern es ist Ausdruck dessen, Du bist Teil dieser Familie. Du bist Teil dessen, wo du hier gerade bist. Du bist nicht außen vor, du bist aufgenommen. Und wenn Jesus uns diesen Mantel der Gerechtigkeit gibt, dann sind wir aufgenommen in diese Familie Gottes, in das Reich Gottes. In der Offenbarung 19, Vers 13 heißt es dann, sein Mantel, und gemeint ist der Mantel Jesu, sein Mantel ist voller Blut. Er heißt das Wort Gottes. Sein Mantel ist voller Blut. Am Kreuz ist Jesus gestorben. Ist dieser Mantel, trieft dieser Mantel voll von diesem vergossenen Blut. Damit du und ich Freunde Gottes sein können. Jonathan gibt David die Rüstung. Ihr kennt, oder der ein oder andere kennt, die Waffenrüstung in Epheser 6, Vers 11. Da heißt es, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Zieht die volle Waffenrüstung an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Ich habe gesagt, aus dem Hirtenjungen David wurde ein Soldat. Und ich sehe hier, dass wir nicht mehr länger wehrlos den Angriffen des Teufels ausgesetzt sind. Du bist wehrhaft durch das Wort Gottes, durch diese ganze Waffenrüstung. Und lies einmal Epheser 6 nach, was dort drin steht. Du bist nicht hin und her geworfen, sondern das Wort Gottes, das ist so die zentrale Waffe, die du hast, die du benutzen darfst. Mit dem Schild des Glaubens, erfüllt mit dem Heiligen Geist, das zu lesen und zu spüren, wenn vielleicht die Gedanken kommen, wenn vielleicht die Angriffe von Menschen kommen, die dich in Frage stellen. Du bist gerüstet und du bist gut gerüstet. Du bist nicht mit irgendeinem Plastikschwert bewaffnet oder mit einer Rüstung, die du irgendwo im Spielzeugladen gekauft hast, sondern du bist ausgerüstet mit Waffen Gottes, die er dir gegeben hat, mit der Rüstung. Und so kannst du genauso wie David vielleicht jetzt noch einen langen Weg gehen muss, bis er König wird. Etliche Jahre liegen noch vor ihm. Und das sind keine angenehmen Jahre der Zurüstung. Und ihr dürft jetzt die Fenster wieder öffnen, wenn noch so ein bisschen frischer Wind hineinkommt. Sondern du bist zugerüstet. Durch den Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes. Amen. Ich möchte beten. Ich möchte zum Abschluss beten, dass du spürst, wie sehr Gott diese Freundschaft mit dir will, dass er sich in Christus sich selbst gegeben hat und dass er dir die Waffenrüstung gegeben hat, damit du erlebst, dass du nicht wehrlos bist, sondern damit du ein tapferer Held werden kannst, wie David ein tapferer Held geworden ist. Himmlischer Vater, ich danke dir für Jonathan. Ich danke dir für Jonathan, der so ein Bild auf dich, Jesus, ist, der sich gegeben hat, der mutig gewesen ist, auf David zuzugehen, der seinen Thron hingegeben hat. Und ich danke dir, dass du auch für uns deinen Thron aufgegeben hast und Mensch geworden bist. Ich danke dir, dass du auf uns zugegangen bist. Ich danke dir, dass du mutig genug gewesen bist in uns, die wir dich nicht gesucht haben, die wir dich vielleicht bis heute nicht suchen, die wir dich bis heute ablehnen. Du bist mutig auf uns zugegangen und hast gesagt, ich möchte Freundschaft schließen mit dir. Und ich danke dir, dass du uns alles gegeben hast, dass wir ein Leben führen dürfen in der Kraft Gottes, in der Liebe Gottes. Dass wir den heimtückischen Anschlägen des Feindes, des Teufels gewachsen sind und gut ausgerüstet sind. Ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast für die Bibel. Ich danke dir, dass du uns den Glauben gegeben hast und deinen Heiligen Geist. Danke dir, dass er diesen Glauben in uns lebendig macht, uns das Wort aufschließt uns Hoffnung zeigt, wo keine Hoffnung ist. Und ich danke dir, dass diese Freundschaft Jesus über deinen Tod hinaus gehalten hat und uns den Weg in ein neues Leben vorbereitet und ermöglicht hat. Amen. Amen.
Wir hoffen, dass du aus der Predigt viel für dein tägliches Leben mitnehmen konntest. Es ist unser Anliegen, dass du Jesus besser kennenlernst. Wenn du Fragen zum Glauben oder zur FCG München hast, dann besuch unsere Website fcg-m.de, schreib uns eine Mail oder ruf uns an. Wir wünschen dir von Herzen Gottes Segen.